Hallo und herzlich willkommen zum Fuchsbau Kreativ Podcast. Ich bin Tommy Fischer und ich habe wie jede Woche einen wunderbaren kreativen Gast bei mir. Und fangen wir doch gleich mal an. Stell dich doch mal ganz kurz vor, sag, wer du bist und was du tust.
Ja, Tommy, ich bin der Tobi. Tommy und Tobi ist ganz, ganz ähnlich. Nicht super, Fischer, ne? Aber Breitenbach.
Fantastisch.
Wobei mein Opa Fischer hieß. Das ist ganz interessant. Oh, oh. Ja.
Ich glaube,
ich hätte auch ein Fischer werden können. Sie essen hier jetzt Tobi Fischer und Tommy Fischer.
Am Breitenbach. Also irgendwas ist doch da.
Tatsächlich sogar. Ne? Wir sind gar nicht so weit weg, wie ich das gesehen habe.
Ist das so?
Als ich hergefahren bin. Ich meine, mein ist jetzt gar nicht so.
Vielleicht sollten wir mal irgendwie Research betreiben. Vielleicht sind wir ja doch irgendwie verwandt. Irgendwie, ne? Kreative Geister hängen zusammen.
Ja, genau. Ich mache Musik. Ich schreibe ab und zu Songs und packe die im besten Fall auf eine Platte. Und im allerbesten Fall kommen sie dann irgendwie raus, dass andere die auch hören können. Das ist das, was ich mache.
Fantastisch, das klingt schon mal super interessant. Jetzt sage ich mal so, du bist ja an sich jetzt sehr geschulter Musiker, würde ich mal behaupten, weil du hast ja schon erwähnt, du packst die Dinge auch mal auf Platte.
Ach so.
Und kannst du uns vielleicht ein bisschen was davon erzählen, wie dein Weg so war von diesem, weil jeder Musiker fängt ja mal so an, seine erste Gitarre und dann geht's los so ein bisschen, ja. Aber das ist doch auch schon mal ein gutes Stichwort, deine erste Gitarre. Du hast doch bestimmt eine wunderschöne erste Gitarre-Story, oder?
Ja, okay. Ich habe eine Story zu meiner ersten Gitarre, ist tatsächlich so, also ich weiß nicht, ob sie jetzt so interessant ist, allerdings, ja, ich habe natürlich wie jeder, der irgendwie ein Instrument spielen will, sich überlegt, scheiße, wie lerne ich denn das jetzt am besten und bin dann irgendwie auf die Suche nach einer Schule gegangen und war dann in einer Gitarrenschule mit, keine Ahnung, ich glaube 5, 6 anderen Kids. Ich war noch ganz klein und bin da irgendwie reingelaufen mit Bandana um und irgendwie schwarzen T-Shirt und hatte die ganze Zeit nur irgendwie Guns N' Roses und so Gedöns
cool,
im Kopf.
Cool, ja.
Und alles, was wir gelernt hatten, waren aber irgendwie Weihnachtslieder mit 2 Noten pro Seite. Und wir waren dann tatsächlich nach 6 Monaten so weit, dass wir pro Seite 2 Noten spielen konnten. Und das hat mich irgendwie ein bisschen fertig gemacht, weil ich nebenher dann versucht habe, so Sachen wie... wie hießen sie, Two Life Crew und sowas, selbst beizubringen. Mm-hmm. Und nee, das war dann ganz ganz einfach. Es ging dann relativ schnell, weil ich dann in den Gitarrenladen gegangen bin und gesagt habe, ich brauche eine Gitarre.
Ja.
Und dann sagte er, was spielst du denn? Ich so, ja, was spiele ich denn? Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ja, okay, was willst du denn mal? Ja, ich will mal E-Gitarre spielen. Ja, ein kleiner Dopsch irgendwie mit seinem Vater im Gitarrenladen.
Mm-hmm.
Und dann sagte er, okay. Ja, dann brauchst du, macht ja gar keinen Sinn, dass du jetzt irgendeine Akustikgitarre kaufst, dann gucken wir mal nach den E-Gitarren und nicht so. Na, wow,
Wahnsinn,
weiß schon genau,
okay,
was ich will, oder? Alles klar, let's cool, do this. Und dann hat er mich halt mal so ein bisschen ausgequetscht, was ich denn schon kann, weil ich ja schon ein halbes Jahr Gitarrenunterricht hatte.
Immerhin.
Also das hat ja gedacht, das dauert halt einfach so lang.
Ja.
Und dann hat er kurz mit den Augen gerollt und hatte mir eine Telefonnummer von einem gegeben, bei dem ich dann die nächsten 1,5 Jahre Unterricht hatte. Und es war dann okay, so, dass ich halt in der ersten Unterrichtsstunde erstmal 8 Akkorde gelernt hatte und das war dann plötzlich ein ganz anderer Speed.
Oh ja, absolut.
Ja, und die erste Gitarre, die ich da angepeilt hatte, die habe ich da noch gar nicht bekommen, die kam dann erst später und das war eine ganz billige Strat von Fester. Ja, also da gab es noch nicht irgendwie die coolen Geschichten von wegen, ja, damals beim Pfandleier, da habe ich mir so eine alte 67er Fender Strat geholt. Das gab es hier nicht so.
Ja, leider nicht.
Nicht in so Hessen, in diesem Umfang. Nee, ja, genau, in Hessen nicht. In L.A. vielleicht.
Mhm.
Und naja, wie dem auch sei, ich habe dann, da kam irgendwann noch eine Gitarre dazu und noch eine Gitarre dazu. Und die Bands, die Musik wurde immer komplizierter und es wurde immer interessanter und so weiter. Und irgendwann war diese erste Gitarre weg. Die hatte ich dann halt verkauft. Und irgendwie,
das tut weh, oder?
Macht man halt irgendwie nicht.
Und ich habe meine erste Gitarre noch.
Sogar. Ja, ja.
Die erste 50, ja,
pass auf,
50
ist
Euro
ist noch nicht fertig. Ich weiß auch noch, meine hat 375 Mark gekostet.
Oh mein Gott.
Werde ich nie vergessen. Ja, das war so ein heiliger Betrag, weißt du? Das war so, okay, die erste Gitarre.
Jetzt geht's los.
Ja, und plötzlich war sie halt weg, weil ich Idiot sie halt verkauft habe. Und hatte mir dann aber 2 Jahre später gedacht, du musst die irgendwie wieder kriegen.
Ja.
Und dann habe ich den Typen wieder ausfindig gemacht und habe sie ihm wieder zurück. Hab's mir dann zurückgekauft für
ernsthaft
mehr Geld, als ich sie ihm eigentlich verkauft habe. Aber so war's mir dann wert.
Das ist sehr geil. Das ist ja wie die Sylvester Stallone Rocky Story. Weißt du das? Der Sylvester Stallone hat, bis er Rocky verkauft hat an Studio, war der so arm, dass er irgendwie alles verkaufen musste.
Ja.
Und er hat seinen Hund verkauft. Seinen besten Freund auf der Welt. Er hat seinen Hund verkauft. Und dann irgendwie eine Woche später hat er das Rocky-Skript verkauft an irgendein Studio. Ich weiß nicht, wer es gekauft hat im Endeffekt. Und dann hat er das Geld gekriegt und dann ist der zurück zu diesem Laden, also der stand vor so einem Alkohollädchen halt irgendwie, weißt du, so ein ganz billiges
Liquor-Store.
Ding. Ja, Liquor-Store-Mädchen hat irgend so einem Typ halt einfach den Hund verkauft. Und aber er wusste, dass der Typ öfter in diesen Laden kommt. Also ist er eine Woche später, nachdem er das Griff verkauft hat, ist er dahin und hat gewartet, bis der Typ wieder kommt und hat gesagt, ich will unbedingt meinen Hund wieder zurückkaufen, das ist mein bester Freund und es war ein Fehler, ja. Und dann hat er das auch gemacht, und aber ich glaube für 1 Million oder so, 1 Million und eine Rolle in Rocky. Also der Typ, der den Hund abgekauft hat, ist in Rocky irgendwo drin. Das ist ja nicht abgefahren, oder?
Und weiß man, wer das ist?
Ich müsste es mal genau nachgucken. Ich habe das auch nur in einem Video dann gehört von so einem Typ, so einem Freund von Sylvester Stallone. Aber im Prinzip die gleiche Story. Oh Gott, jetzt habe ich dich. Ich muss das Ding wieder zurückkriegen. Du hast also genau gewusst noch, wer das Ding hatte? Oder ja, war das nur so...
Nee, das war jetzt kein Wildfremder.
Okay.
Allerdings hatte ich jetzt auch keinen stetigen Kontakt mit ihm.
Ja.
Also insofern musste ich da schon irgendwie noch ein bisschen auf die Suche gehen. Über 2-3 Ecken, aber das war dann schon machbar. Aber die Sache ist ja dann auch immer noch die, wenn du dann irgendwann kommst und sagst dann hier, hast du es vielleicht noch oder willst du es mir vielleicht zurückverkaufen? Dann musst du halt auch erstmal ja sagen.
Ja, absolut.
Aber das war irgendwie möglich und ich habe ja, wie gesagt, noch ein bisschen was draufgelegt und habe sie dann zurückbekommen. Und nicht, dass ich sie spielen würde oder dass ich sie dann ab dann auch wieder gespielt habe, aber ich wollte sie halt einfach haben.
Ja, das muss, oder? Ja,
und die ab und zu packe ich sie aus und ab und zu schraube ich mal ein bisschen dran rum und da sind auch irgendwie, ein Kumpel von mir hat Pickups mal gewickelt und dann habe ich ihm die Gitarre gegeben und habe gesagt, hier, pass auf, ich probiere es doch mal aus.
Ja.
Setz doch mal deine Pickups rein oder mal einen neuen Hals draufgesetzt. Die ist jetzt nie wieder richtig geil geworden, aber so ab und zu packe ich sie mal aus und auf einem Song ist sie, glaube ich, sogar zu hören. Vom letzten Bandalbum.
Wahnsinn.
Ja,
das ist immer cool. Also du hast sie jetzt auch immer noch. Die ist jetzt noch sicher im Schrank.
Die ist in einem Koffer auf jeden Fall.
Fantastisch.
Ja,
ja. Ja, das ist halt echt cool, weil ich habe, wie gesagt, meine erste Gitarre auch noch und die habe ich zu Weihnachten gekriegt. War eine ganz so, ich will nicht sagen Aldi-Gitarre, aber halt, weißt du, so diese My First Guitar-mäßig halt, ne? Und irgendwie nur ganz...
Als Set?
Ja, nee.
Mini-Amp?
Nee, das leider nicht. Aber es war einfach nur das Ding, ich glaube, es war ein Buch dabei oder sowas. Aber gelernt. Ich war jetzt bei keinem Lehrer oder sowas. Ich habe aber so die ersten Akkorde habe ich tatsächlich gelernt. Könnte man so sagen von Farin Urlaub, weil ich war auf seiner Homepage und Farin Urlaub hatte damals auf seiner Homepage Farins kleine Gitarrenschule.
Geil.
Und da waren halt so kleine Quicktime-Videos, da gab es ja YouTube noch nicht. Das heißt, du musstest dir den ganzen Kram runterladen. So, der hat kleine Clips gemacht, wo er halt die Chords gezeigt hat und wie man das dann spielt und so, wie man seine Lieder spielt, halt von diesem ersten Solo-Album, was war es, Endlich Urlaub oder so, ne, so ein paar Songs. Und ich sag das immer gern so, Farin Urlaub hat mir Gitarre spielen beigebracht, aber Gott, ich bin ja jetzt kein Held oder so. Aber du warst richtig bei einem Lehrer und warst auch da, also hast wirklich mal von jemandem mit Talent was gezeigt bekommen und sowas.
Ja, tatsächlich mit Talent.
Weil viele sind ja so Autodidakten und sagen, ich habe mir das selbst beigebracht. Aber du bist wirklich mehr so die traditionelle Route gegangen von, ich will das jetzt lernen.
Beziehungsweise, also so ein bisschen von beidem. Weil ich war halt so ein bisschen gefrustet von diesem ersten halben Jahr Gitarrenschule, in Anführungsstrichen.
Die Weihnachtslieder lernen.
Ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber es gibt Leute, die zahlen dafür Geld offensichtlich und ziehen das durch. Und ich wollte einfach spielen und der Rest war mir dann plötzlich egal. Also ich war mir dann auch wurscht, dass ich das irgendwie auf Noten lesen können muss und so. Das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, pass auf, bring's mir einfach bei. Und dann sagte er, was willst du denn spielen? Und ich gesagt, hier, ich will jetzt Don't Cry spielen.
Ja.
Ja, okay, können wir machen. Und dann hat er mir das halt rausgehört und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und der hat mir halt solche Sachen halt beigebracht. Oder so Ugly Kid Joe und so, wenn du das noch kennst. Ja, ich wollte das dann unbedingt spielen können. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ich will Gitarrensolo spielen können.
Oh Mann.
Und so. Und dann haben wir, anstatt irgendwelche Tonleitern zu lernen oder irgendwelche Harmonielehre oder sowas durchzugehen, haben wir uns hingesetzt und haben einfach gespielt. Und er hat mir das halt so beigebracht. Insofern war es so ein bisschen was von beidem, weil er war 17, glaube ich. Ich war 13.
Okay.
Er war natürlich ganz groß für mich.
Okay, ja, sehr geil.
War aber tatsächlich einer der talentiertesten Gitarristen Deutschlands, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Oh, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. Wer ist das denn? Kennt man ihn?
Man kennt ihn unter einem anderen Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihm so einen Gefallen tue, wenn ich das jetzt verrate. Okay. Er hat irgendwann die Gitarre an den Nagel gehängt und hat angefangen, elektronische Musik zu produzieren. Und man kennt ihn unter dem Namen DJ Kabuki.
Okay, sagt mir persönlich jetzt nichts, vielleicht
auch in Asien sehr erfolgreich, und kann man ja mal googeln, DJ Kabuki.
Ja, Wahnsinn, weil das klang schon irgendwie so mystisch irgendwie, es war so dieser, der hat mir so das beigebracht, was ich lernen wollte und nicht das, was ich musste, so irgendwie.
War auch wirklich so. Halt leider nur 1,5 Jahre, aber das hat mich dann so auf den Weg gebracht, dann einfach weiterzumachen und den Rest, den musste ich mir dann halt doch dann selbst beibringen.
Okay, also
mal Noten lesen und sowas musste ich dann halt selbst machen.
Ich denke mal, dann gab es ja auch bestimmt so die ersten paar Schwierigkeiten, so gewisse Songs mal zu lernen, weil ich persönlich bin auch immer so an meine Grenzen gestoßen und habe gedacht, okay, das will ich jetzt. Ich nehme mir jetzt diesen Song vor und versuche das Ding einfach nachzuspielen. Ich gucke mir wirklich Tabs an, ne? Und ja, auch ja, so ein Tappen ja, von wegen Noten und sowas, ne? Kann ja keine Sau. Ich zumindest nicht. Und dann gucke ich mir Tabs an und ich versuche das einfach wirklich so nachzuspielen und ich hab's einfach, ab so bis zu einem gewissen Punkt komme ich einfach nicht weiter. Ich bin einfach nicht talentiert genug, würde ich jetzt mal sagen. Oder hab zumindest nicht den Willen, da irgendwie weiterzumachen. Hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel von so einem Song, der einfach so schwer zu meistern war, dass du irgendwie aufgeben wolltest, vielleicht
natürlich
sogar?
Natürlich. Jeder zweite Song von Metallica, als ich dann 14 war, sehr wahrscheinlich. natürlich dann jedes Songbook gekauft, klar. Das erste war Kill 'Em All.
Songbooks, ja, absolut. Ja,
weil die Songbooks, das war ja natürlich ganz cool, hatten zwar alle Noten, aber die hatten natürlich auch alle Tabs.
Ja.
Aber die waren ganz akkurat. Die waren von Guitar oder Guitar World, war das, glaube ich, damals. Mhm. Und das war schon ganz cool. Und ich bin dann immer bis zum ersten oder bis zum zweiten Solo gekommen. Und da ist natürlich erstmal glücklich gescheitert. Ja, genau, gut, braucht nicht noch so ein bisschen Experience. Aber das ging dann auch irgendwann. Und also ich war dann halt auch voll der Mettler, klar. Weil damals war halt so Metal-Musik, das war gitarristenmäßig irgendwie, hat es halt, ja, war so Herausforderungen irgendwie.
Ich glaube auch, dass die wenigsten irgendwie, die so selbst Gitarre lernen, so auf die Art und Weise auch irgendwie. Das sind jetzt nicht irgendwie Fans unbedingt von Folk oder so. Das sind meistens irgendwie Metal-Fans.
Das ist, glaube ich, schon anders. Also viele Leute kaufen sich dann irgendwie eine Gitarre und dann, um am Lagerfeuer auch zu sitzen. Und so geht es dann auch
bei vielen los. Lagerfeuer so irgendwie, ne? Ja, natürlich. Das ist also der erste
Effekt. Da haben die Mettler immer ein Problem, ja? Drück mal einen Mettler eine Akustikgitarre in die Hand, ja?
Und dann so, ja, spielen sie so, Killing in the Name auf Akustik. Ja. Und so, was machst du denn? Ja, spiel Killing in the Name. Und so, ja, gut, spiel doch mal Home Sweet Home.
Also musst du schon.
Sweet Home Alabama, wollte ich eigentlich sagen. Und das können die dann nicht so. Ja, aber ich kann das Solo von Killing in the Name. So, ja, gut, das klingt halt nur scheiße. Weil das muss mit Distortion und sowas halt, ne? Also, um Gottes Willen.
Da muss man halt üben. Ja, aber nee, ich habe mir tatsächlich an einem Song richtig die Zähne ausgebissen. Und zwar von Extreme. Midnight Express.
Okay.
Von der, wie hieß der nochmal, diese mit dem Zirkus. Das war die vierte Platte von denen. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Auf jeden Fall, das ist ein Akustikgitarrenstück. Und unheimlich schnell. Und ich wollte nach dem Abi und nach meiner Ausbildung wollte ich unbedingt an die Frankfurter Musikwerkstatt, das ist so eine Jazzschule, wollte ich auch aufgenommen werden. Und dann gab es halt natürlich Zugangsvoraussetzungen. Du musst vom Blatt spielen können und du musst dies und das noch machen und du musst ein Stück frei vortragen können, etc. und so. Und dann habe ich halt den ganzen Sommer gepaukt, mir erstmal Noten beigebracht.
Ja. Okay, aber ja gut, super.
Versucht vom Blatt zu spielen, also einfache Dinge. Und dann, okay, ein freies Stück. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du irgendwie, musst du punkten. Und dann habe ich mir das halt ausgesucht und habe dann echt Tag für Tag das Ding geübt und dann halt immer schneller geworden, erstmal langsam und so. Aber auf die Originalgeschwindigkeit bin ich nie gekommen.
Fies.
Weil das war halt echt einfach so, weil du hörst es dann halt irgendwann, wenn du langsam anfängst, dass du halt so sauber spielen musst und so. Und dann, wenn du halt einen Schritt zu weit gehst, dann ist es halt nicht mehr sauber.
Ja.
Aber Midnight Express von Extreme, für alle Gitarristen da draußen, die sich mal die Zähne ausbeißen wollen. Viel Spaß.
Hast du den mal irgendwann hingekriegt? Kannst du den mittlerweile? Oder?
Nee, also ich muss auch sagen, damals war ich auch viel besser. Also damals habe ich echt jeden Tag irgendwie Gitarre geübt und Stunden gespielt. Und da war ich dann flinker und für die Kraner. Und da habe ich halt so dieses ganze Fuddelkram-Gedöns halt auch gemacht. Und heute juckt mich das nicht mehr so.
Ja.
Also da habe ich irgendwie
dir das Dinge selbst dann so zu beweisen, so den Song, den der mich gepackt hat damals, den will ich jetzt noch
holen.
Ja,
manchmal
so.
Klar. Also neulich habe ich den auch mal wieder probiert. Dann ist das schon auch ganz cool, dass sich da mal wieder dran zu setzen. Aber ansonsten suche ich eigentlich immer nach neuen Akkorden inzwischen oder nach irgendwelchen Harmonien oder Melodien oder so. Und da ist jetzt nur das Gitarrespielen alleine gar nicht mehr so interessant für mich.
Okay. Das ist doch ein guter
inzwischen
Übergang.
Inzwischen singe ich ja auch und, diese Dinge zu verbinden.
Ja, ist darauf wollte ich ja nämlich so ein bisschen hinaus. Weil du hast ja dann irgendwann auch mal angefangen, eigene Sachen zu schreiben. Drück ich es mal so aus.
Ja,
irgendwann kam mir so der
das
Punkt.
Das war direkt gleich dabei.
Gleich dabei, schon von Anfang an.
Das war so mein Starter-Pack. Ja, da gab es eine Gitarre, ein Amp und gleich Songwriting dazu.
Ja, fantastisch, sehr gut. Okay, was war das damals so? Oder hat sich das überhaupt geändert oder ist dein Stil, sag ich mal, gleich geblieben?
Gleich geblieben ist der nicht. Wir haben direkt halt mit der ersten Gitarrenstunde eine Band gegründet. Mein bester Freund war Schlagzeuger.
Okay.
Und wir haben dann halt echt einfach drauf losgedroschen und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch gleich einen eigenen Song schreiben, weil wir können ja eh nichts. Also macht einfach keinen Unterschied.
Das finde ich aber gut.
Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann so Sachen wie The Little Man, ja, also der kleine Mann.
Okay.
Und dann ging es dann irgendwie um Sachen, die wir halt so gesehen haben. Ja, irgendwelche Obdachlosen in der Stadt.
Ah, okay.
Mit dem bisschen Englisch, was wir konnten. Es musste natürlich alles Englisch sein.
Ja,
ganz klar.
Das ist ja klar, ja.
Oder,
wer schreibt schon deutsche Texte?
Ich weiß nicht. Smells like dead flesh. Oder
oh,
so Kram.
Gut.
Also, es musste halt gut. Ganz fies und ganz brutal sein. Und ja, da haben wir uns einfach ausprobiert. Und dann irgendwie so Sachen. Ja, ich habe mal gesehen, da hat einer getappt. Ja, was ist ein Tappen? Ja, da spielt er mit zwei Händen. Ja, okay, wie geht denn das? Keine Ahnung. Lass mal ausprobieren.
Mach einfach mal.
Ja, und dann kommst, probierst du da irgendwelche Sachen aus und dann sagst du, okay, das habe ich gerade gemacht.
Ja.
Dann ist es jetzt mein Song.
Das ist jetzt einfach so. Ja.
Und ja, und dann so ging es halt eigentlich los. Tatsächlich, so mit 13. Die ersten.
Das finde ich ziemlich interessant, weil die meisten fangen ja doch irgendwie unter anderem halt auch ich war auch mal eine Zeit lang in einer Band, jetzt nichts großartig. Wir waren halt eine Band und haben halt nur gecovert, ja. Und ich denke mal, bei uns war es zumindest auch so, jeder hatte ziemlich viele verschiedene Musikrichtungen, die er so gut fand. Mhm. Deswegen hat das, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr so in eine Richtung gepasst. Also wir haben dann halt Lieder von da gecovert, von da, busy Punk, busy Pop, busy blablabla, busy alles. Und ich glaube auch irgendwie, dass das Problem bei vielen Coverbands ist. Ich meine, es gibt schon viele gute Coverbands, die halt auch wirklich die Lieder, also auch eine eigene Variante davon spielen und sowas, aber die Stile sind immer so komplett durchgemixt. Das heißt, in dem einen Atemzug spielen sie gerade dann, was ist es, American Idiot, immer. Von, das ist halt so, ja. Und dann halt wieder irgendwas von Santana und keine Ahnung. Also irgendwie sehr komisch gemixt und sowas. Und dann denke ich mir immer so, versuch doch auf einem Stil zu bleiben und da drin irgendwie gut zu werden. Aber das ist halt problematisch, wenn so eine Band so zusammengewürfelt ist, wie das jetzt bei uns damals war. Jeder mit anderen Musikgeschmäckern und so. Was hast du da denn für Erfahrungen? Also überhaupt, wart ihr immer auf einer gleichen Wellenlänge oder war das so, ich will jetzt aber so mehr was Härteres spielen oder ich will was Softeres spielen? Keine Ahnung,
ja,
wenn man das jetzt mal so
ausdrückt. Nee, klar, irgendwann geht's natürlich los. Also du startest immer eine Band, zumindest wenn du jung bist, aus dem gleichen Antrieb. Also alle Jungs sind da irgendwie auf der gleichen Wellenlänge und irgendwann geht's immer auseinander. Ja. Der eine oder andere. Und dann sind genau solche Sachen, ja, ich will hier was Härteres, ich will lieber was, wo man hier mitsingen kann oder
ja, genau.
Was auch immer. Und dann sitzt man irgendwie zu Hause und übt sein Instrument und dann spielt man natürlich Sachen nach und dann will man das vielleicht mit seiner Band spielen und die anderen haben aber gar keinen Bock, weil sie den Song scheiße finden.
Ja, eben. Ist ja auch völlig legitim, aber du sagst so, ich höre das
aber
schon die ganze Woche.
Ich würde gerne mal spielen.
Ja,
so, ja. Und da trittst du dir halt natürlich irgendwie gegenseitig in den Arsch, aber man ist halt wie immer im Leben. Man macht halt Kompromisse.
Ja.
Also du gehst natürlich immer Kompromisse ein. Klar.
Das ist das Problem bei, was heißt Problem? Das ist zumindest die Natur von so Sachen wie Bands und auch irgendwo ein bisschen Filme machen, dass ab so einem gewissen Punkt wird das eine Gruppendynamik. Mhm. Und dann ist man nicht mehr selbst komplett so der Erschaffer und der Macher und so, sondern man ist so ein bisschen von den anderen Leuten abhängig auch so. Und man hat gewisse Einschränkungen. Was, glaube ich, aber auch für Kunst manchmal gar nicht so schlimm ist. Weil ich glaube, wenn du uneingeschränkt irgendwie was machen kannst, das ist so, das hat dann keine Filter irgendwie. Und ich glaube, das ist auch gefährlich, dass man irgendwie gar nicht irgendwie von irgendwem gestoppt wird. Genau, sondern alle sagen, nee, das ist cool. Ja, mach einfach, ist geil so. Ich glaube, eine Band kann manchmal auch wirklich helfen, um überhaupt mal so seinen eigenen Stil so ein bisschen zu finden. Zumindest war es bei mir so, dass ich so gemerkt habe, was mag ich überhaupt und was mag ich eigentlich nicht für Musik. Also ich kann mir auch mal Punk anhören, aber es ist so, ich stehe nicht wirklich so groß hinter Punk, dass ich sagen kann, das ist jetzt das, was ich auf der Bühne rufen will. So, ja? Apropos Bühne rufen. weil ich vergleiche das immer so ein bisschen mit meinen ersten Erfahrungen. So der erste Gig, den wir, glaube ich, wirklich hatten. Nee, gut, es gab zwei, aber ich will auf den einen anspielen und das war in einem Supermarkt, beziehungsweise in so einem, ich will nicht sagen eine Mall, weil es ist nicht groß genug für eine Mall, aber es war halt, weißt du, du kommst irgendwie rein in so ein Einkaufscenter, ja, mit mehreren kleinen Sachen, ja, und da waren wir halt im Eingang, haben wir halt gespielt und es war Weihnachtszeit gerade, ne, also haben wir halt auch irgendwie da drei Cover von Weihnachtsliedern da eingeworfen und sowas, ja, jedenfalls, aber es war halt, weißt du, die Leute sind halt links und rechts an uns vorbeigelaufen, um halt in die Geschäfte zu kommen und sowas. Und es war irgendwie so komisch chaotisch. Wir standen so mitten in diesem Ding und haben einen Auftritt gespielt, weil die Musikschule, bei der wir geprobt haben, da in den Räumlichkeiten, die hat das dann quasi organisiert und wir durften dann da spielen so. Und es war eigentlich ganz cool. Es war so unser erster Auftritt irgendwie. Aber es war halt so strange, weil die Leute sind so an uns vorbeigelaufen, weißt du, und nur so die Hälfte hat zugehört. Du hast halt so die Family war da, weißt du, so die engen Freunde haben halt geguckt und sowas, wie das halt am Anfang so ist. Das war...
Nicht nur am Anfang.
Ja, also natürlich, die brauchst du die ganze Zeit, ja. Aber ich sag mal, hast du auch so einen wunderschönen Moment gehabt, so jetzt am Samstag ist dieses Konzert oder am Samstag ist der Auftritt und der muss es sein irgendwie, ja, wo du irgendwie drauf geharrt hast, so ja. wenn wir das versauen, dann höre ich auf oder sowas, ja. Ich sag mal so, der erste Auftritt, ja. der ja. gezählt hat, sag ich mal, ja.
Es war der erste Auftritt, tatsächlich. Also der allererste Auftritt, das war wirklich, also da waren wir 14 oder 15. Und wir hatten das große Glück, in einer riesen Mehrzweckhalle zu proben.
Okay.
Bei uns auf dem Dorf quasi. Mhm. Ja, ich musste dann immer übers Feld dann dahin hacken, irgendwie mit dem Fahrrad. Manchmal habe ich, wenn
Sehr
ich
geil.
Meinen Verstärker noch mitschleppen musste, habe ich mich entschieden, dann mit dem Skateboard zu fahren, weil dann konnte ich den Amp so aufs Skateboard stellen.
Nee, wie
so
geil.
Und so übers Feld gerockt. Also wir haben echt Nein. alles gegeben, aber diese Mehrzweckhalle, das war halt ganz geil, weil wir konnten auf dieser Bühne auch proben.
Okay,
und
sehr
irgendwann
geil.
Kam tatsächlich, ich glaube, ein Fischzuchtverein und die hatten diese Halle gemietet, dieses Riesending. Also ja, da gingen ja. irgendwie über 2000 Leute halt rein. Eigentlich.
Okay.
Und der Hausmeister von dieser Halle, das war unser größter Fan.
Ja.
Und er hat natürlich Riesenwerbung gemacht für uns kleine Buben.
Sehr
und ich meine,
geil,
wir hatten
ja.
so Sachen tatsächlich auch immer gecovert halt. Ja, also wir hatten dann Nirvana und wir hatten Metallica und wir hatten da alles drin, Pearl Jam.
Ja.
Und wir hatten gar keinen Sänger. Ja, also ab und zu hat mal einer gesungen, ab und zu halt nicht.
Okay.
Das war dann auch egal, weil wir halt einfach so drauf losgedroschen haben, dass es immer irgendwie cool war.
Ja, auch nicht.
Ja, und auf jeden Fall kamen sie dann irgendwann auf uns zu und sagten dann halt, ja, wir haben hier so eine Riesenfeier und da spielt auch eine Band, das ist eine große Coverband, aber ihr könnt davor spielen, wenn ihr wollt.
Oh.
Und wir so, wow, crazy.
Machen wir direkt.
Die haben uns das Ding so heiß verkauft, tatsächlich, ich werde das auch nie vergessen, da kommt Radio HR3, da kommt Radio Primavera und am Vorabend haben wir eine riesen Tombola und da kommen, weiß ich Gott, wie viele, 100 yeah. Leute.
Sehr geil.
Das war wirklich so.
Und Hammer.
Ich meine, normalerweise guckst du irgendwann zurück und denkst dir, ach krass, das war damals ganz schön groß für mich, dabei war es gar nicht groß. Aber die haben uns wirklich auch mit Zahlen bombardiert, dass wir gedacht haben, boah,
das wird ja Aber das wäre aber auch geil. Also alles, ja. was schon vor mehr als 5 Leuten ist, ist ja schon Wahnsinn eigentlich.
Ja, ja klar. Also, aber ich meine, die kamen halt und wir haben halt gedacht, geil, wir sind 14, 15, wir werden jetzt Rockstars.
Oh, geil.
Ja, ja. Und ich meine, das halt irgendwie das im Dorf, irgendwie hinter Hanau ja. und nicht irgendwie in Hollywood. Und für uns, es gab kein Internet und so ein Kram und das war halt einfach so das Allergrößte, ja. das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Stimmt, du hast ja gar kein so offenes Forum gehabt nee. Damals. Heute lädst du dein Ding auf YouTube hoch ja, und kannst allen
gedacht,
zeigen.
Wir
ne?
werden jetzt Weltstars.
Jetzt wird's ja. was, ja.
Geil. Über nächste Woche sind wir in der Bravo. Ja,
ja. geil.
Ja, aber jetzt pass Morgen auf, Bravo. Wir haben natürlich dann halt alles akquiriert an Fans und an Freunden und an Schulleuten, die wir, was wir so finden konnten.
Ja. Also war das so eine Wochenendsache, so Freitagabend, kommt alle am Freitagabend, so um 9 oder sowas,
irgendwie
eine Stunde später anfangen.
Ne? Vielleicht war es auch ein Samstag oder so. Auf jeden Fall hatten wir echt irgendwie knapp 100 Leute, die wegen uns dann da waren. Und wir hatten dann halt irgendwann, es ging halt los und Soundcheck und so, wir waren natürlich total blind und hatten Scheuklappen auf und dann, das war uns alles scheißegal, was diese Veranstaltung da halt macht
ja,
oder
klar,
nicht. Ja.
Ne?
Wir wollten halt einfach spielen.
Ja.
Und dann sind wir halt raus und haben echt unser Bestes gegeben und die haben uns gefeiert und gemacht und wir haben dann jetzt gedacht, okay, so jetzt gleich gehen die Türen auf und gleich kommen diese Hunderten von Leuten.
Ja.
Und wir haben auch ständig so rausgelunzt, wann diese Leute reinkommen.
Ja.
Aber es stand halt draußen keiner.
Oh,
und es standen
no.
draußen keine Schlangen von Menschen.
Ja. Damn.
Wie in diesen ganzen Home-Videos, die wir uns dann immer angeguckt haben. Und da haben wir uns gedacht, das kann doch nicht sein, dass jetzt in dieser ganzen Veranstaltung nur Leute von uns sind.
Ja.
Aber es war dann halt so und dann waren Ernsthaft? Wir irgendwie so ein bisschen geläutert. Dass man halt doch irgendwie selbst richtig Gas geben muss, egal was dir versprochen wird.
Oh, absolut, egal, ja, absolut. Ja.
Und, ich meine, mir hat auch so ein bisschen die andere professionelle Band leid getan, weil sie natürlich vor komplett leerem Haus gespielt haben, als wir dann fertig
Ach,
waren.
Ach nee, die anderen sind dann alle gegangen mit euch.
Ja, wir sind dann halt raus und haben dann draußen irgendwie gesessen.
Oh, verdammt, nein.
Also dieses typische Schülerband-Ding halt.
Ja, ja klar,
also,
ne?
Deine Schulkollegen vergöttern dich halt und finden es total cool. und der Rest ist einem halt irgendwie egal.
Das spielen irgendwie, ja, wir gehen. Nee, wir wollten noch in den anderen Laden und so, ne?
Und das war halt tatsächlich, ja, der erste Auftritt
Hammer.
Des Lebens.
Aber so, das heißt, das war wirklich so das Ding, du hast gemerkt, aber deine Leute waren ja da quasi. Also das war ja eigentlich, denke ich mal, das Wichtigste erstmal so ein bisschen, ne? Nervosität so vor dem ersten Rausgehen gar nicht oder einfach wirklich, ja, ich will jetzt unbedingt oder einfach. Haben die Finger auf einmal verkrampft oder so?
Nee, Finger verkrampft nicht. Wir waren eigentlich ganz gut im Saft. Ja.
ja.
Aber ich kann es dir nicht sagen. Am Ende habe ich mir vielleicht die 3 Tage vor dem Auftritt schon so in die Hose geschissen, dass es am selben Tag keinen Unterschied gemacht hat. ich
bin immer noch nervös bei Auftritten. Also ich immer so das freudig
gut.
nervös.
Das ist gut zu hören.
Sehr, sehr aufgeregt.
Ja.
Weil ich halt auch immer einfach Bock habe. Also insofern kann ich das, ich weiß es gar nicht mehr, wie es damals so war.
Ja. Ich habe einmal, das fällt mir nur gerade ein, irgendwie war ich selbst von Nervosität vor einem Auftritt, sind wir auf der Bühne rum und alles war cool. Und ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und warum auch immer, wir haben das Lied nicht gecovert, aber ich habe diesen Part gepfiffen von Rammstein, hier Engel, ne?
Dieses, ja, ja.
Und ich habe das irgendwie so gemacht und die ganze Zeit so vor mich hin, auf einmal verkrampft mir die Zunge. Und ich habe noch nie ist mir irgendwie die Zunge verkrampft, bei gar nichts. Und auf einmal verkrampft mir die Zunge, ich so, scheiße, ich kann nicht singen. Weißt du, in 5 Minuten geht's los oder so. Ja, alle haben aufgebaut. Und ich so, ah! Also, das war gruselig, weil das war irgendwie so der, das war auch so die beste Show, die wir irgendwie machen, so im Jugendhaus halt irgendwie, ja, einfach. Und da, das war ein richtig geiler Abend auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, oh Gott, das kann jetzt nicht sein. Du kannst jetzt nicht irgendwie da rausgehen. So, kommt ja noch nicht mal. Ich habe echt so, und die Leute sind an mir vorbei und sind so, alles gut. Und ich so, ich habe mir nichts anmerken lassen, ohne Witz. Ich habe einfach nur so ganz tief durchgehalten und habe gehofft, dass es gleich wieder weggeht, ja.
So, und das sind dann die Momente, ja, wo die Rockbands dann alle anfangen zu saufen. Ja. Trink mal Schnaps, dann geht das wieder.
Ja, genau so.
So, dann hast du die erste Erfahrung damit gemacht. Ja, super, ey, Schnaps vorm Auftritt. Ja,
ja.
Und dann wird
gesoffen. Das ist die Medizin. Ja. Ja. Fantastisch.
Ja.
Ist dir sowas mal passiert? Hast du mal irgendwie so vor einem Auftritt irgendwas, keine Ahnung, krank oder gehustet oder irgendwas,
dass da also nicht so spontan. Damit? Also nicht so, dass okay. ich plötzlich irgendwie so, oh, scheiße, in der Stunde geht's los, sondern eher ja. halt aufgewacht und irgendwas war kacke.
Okay.
Keine Ahnung, heiser gewesen oder doch krank und so. Und dann hast du halt den ganzen Tag damit zu tun gehabt, irgendwie dich für diese Stunde wieder fit zu machen.
Ja, na gut, das geht ja noch, wenn du wenigstens vorher nicht so 5 Minuten vorm Auftritt, das ist schon extrem peinlich.
Und meistens dann halt direkt auf der Bühne, ja.
Oh, auch gut.
Ja. So, es geht los.
Vielleicht,
nein,
so vielleicht passiert dir ja sowas Tolles noch irgendwie. Aber du kannst ja jetzt aus viel mehr Erfahrung sprechen natürlich als ich, weil ich hab meine Storys sind jetzt nämlich vorbei, weil so. mehr Auftritte hatte ich nämlich nicht. Und jetzt bist du ja quasi der Experte und ich würde gern so ein bisschen was über Breitenbach, die Band.
Breitenbach, das Trio.
Das Trio, mhm. Genau. Weil jetzt bist du ja solo mhm. unterwegs und Breitenbach, das Trio gab es wie lange?
5 Jahre.
Und ihr hattet
5 Jahre, ja.
Ihr hattet wie viele Alben?
2 Alben und eine EP.
Ah ja.
Genau.
Sag mal so ein, wie kam das denn zustande?
Dass wir 2 Alben und eine EP.
Das Trio an sich. Ja, ich meine, das gehört so ein bisschen dazu. Okay. Sag mal, habt ihr einfach so angefangen mit, wir probieren es mal oder war wirklich auch so das Ziel, okay, das wird jetzt was so?
Also wir waren vorher schon zusammen in einer anderen Band.
Auch so.
Robby, Pogo und ich. Wir waren, die Band hieß Absolut.
Mhm.
Absolute geschrieben. Und hatten da auch einen kleinen Plattenvertrag. Wir waren damals auch zu viert, hatten noch einen Gitarristen dabei. Das war alles sehr experimentell, würde ich jetzt mal sagen. Es war so ein bisschen Elektronik, Rock mit allen möglichen Einflüssen von Elektro bis Hip-Hop irgendwie. Und es wurde immer schön geknallt irgendwie. Also es war schon immer auf die 12.
Ja.
Aber es war sehr maschinell eigentlich. Es war halt sehr, wie soll man das sagen, also sehr durchstrukturiert, sehr durchgetaktet irgendwie, dass halt so jegliche Dynamik einfach gefehlt hat. Bei uns als Band und aber auch
okay.
irgendwie gefühlt musikalisch.
Aber da hattet ihr auch schon einen Plattenvertrag, hast du jetzt gesagt.
Mhm, genau.
Okay, war das denn dein erster? Weil darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen raus quasi, ja. Der erste Plattenvertrag. Also das war gar nicht mit Breitenbach, sondern mit
Nee, das war davor tatsächlich. Ja,
genau. Ah, okay.
Also wir hatten ja alle schon Jahre vorher Musik gemacht, auch teilweise ausschließlich. Also ich hatte da auch jahrelang nur Musik gemacht bis dahin. Auch im Studio gearbeitet und darüber, wie gesagt, dann auch diese Band gegründet, Absolut.
Mhm.
Und dann kam Robby dazu, kam Pogo dazu und dann waren wir irgendwie ein paar Jahre unterwegs. Und so allmählich hat sich diese Band dann halt aufgelöst. Und dann waren wir irgendwie wieder bei Null und ich hatte aber keine Lust, wieder bei Null zu sein.
Ja.
Beziehungsweise nicht weiterzumachen, weil das hast du vorhin kurz gesagt, ob es mal so einen Moment gegeben hat, wo ich eigentlich alles hinschmeißen wollte.
Ja, ja.
Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich immer Musik machen und ich wollte nie aufgeben. Also das ist so ein bisschen auch mein Problem. Ich bin so ein Wadenbeißer, wurde mir öfter mal gesagt. Halt, ja.
Okay.
So, dass ich mich dann auch irgendwie immer ja, so festbeiße und dann bis das Problem gelöst ist oder bis
ja.
ich dann sagen kann, okay, ich
habe es wenigstens probiert. So, nennt mal was Negatives. Also ich glaube, ja, wer wirft dir das denn vor? Auf
den Moment drauf an. Naja, das ist kein Vorwurf, aber es war eher so eine Feststellung.
Okay.
Ja. Naja, und auf jeden Fall
hatte ich in dem Zug dieser Auflösung dieser Band oder in diesem Prozess, das waren ja dann auch ein paar Wochen, Monate, angefangen, andere Songs zu schreiben. Ich brauchte mehr Dynamik, ich brauchte einfach so ein bisschen mehr Ich, so ein bisschen, ja, mich selbst zu finden. Und das hatte ich in der Band vorher nicht geschafft.
Zumindest ja, auch das, was wir so ein bisschen hatten, Dynamik und sowas und so die eigene Stimme so ein bisschen finden, nachdem, absolut, mit welchen Leuten man zusammenspielt und dann, ne? Also, okay, sehr gut. Also dann ging es so ein bisschen in die nächste Band einfach.
Ja, also ich hatte dann, Übergang. Wie gesagt, ich hatte dann Songs geschrieben und dann hatte ich eigentlich vor, ein Soloalbum zu machen.
Ja.
Und hatte auch einen Slot auf einem, was waren das nochmal? Das war in Bad Homburg. Auf jeden Fall hatte ich noch ein Konzert übrig, sozusagen, von der letzten Band und dann hatten wir uns ja aufgelöst und das Konzert hat dann noch keiner abgesagt und ich hatte dann irgendwann angerufen und hat mir gesagt, hier, pass auf.
Übrigens, wir heißen jetzt anders. Band
gibt es nicht mehr.
Ah, ja.
Aber pass auf, ich mache jetzt gerade irgendwie ein neues Projekt und so weiter und sehr wahrscheinlich habe ich auch wieder eine Band bald am Start. Mhm. Wenn du willst, lass den Slot doch einfach da und ich gebe dir irgendwie jetzt einen Bandnamen oder so oder einen Solo-Projektnamen oder wie auch immer. Und wir spielen halt irgendwie nicht abends um 9, sondern halt irgendwie mittags um 5.
Okay.
So, irgendwie sowas. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann hatte ich irgendwie ganz spontan einfach Robbie und Pogo gefragt, weil ich ja mit denen vorher in der Band auch gespielt hatte, ob sie mich nicht unterstützen wollen, so im Studio und auch ab und zu mal live und so. Ich habe ein paar Songs geschrieben, ich will jetzt ein Solo-Album machen. Ja, kein Problem.
Und dann sehr geil.
Mit denen halt telefoniert, ja, wir brauchen jetzt mal einen Namen, was steht denn da jetzt drauf? Und ich so, ja, ich kann da ja nicht Tobi Breitenbach draufschreiben, das ist doch irgendwie, oh Mann. Ja, dann schreibt Breitenbach drauf. Breitenbach, das langt. So,
okay, sehr geil.
So, ich wusste nicht, wie ich mich nennen sollte und das war damals auch einfach nur ein Projekt von mir. Und dann hatten wir irgendwie diesen Auftritt halt hingelegt und das war einfach so geil, dass wir in dem Zuge beschlossen hatten, lass uns doch einfach eine feste Band draus machen.
Ja.
Irgendwie. Also die Songs gab es zwar und das Projekt war auch so angelegt und dann hatte ich auch gesagt, okay, ich mache das irgendwie alles allein. Ich produziere es halt irgendwie und zur Not gründe ich halt ein eigenes Label und ich kriege das schon irgendwie hin, ist mir scheißegal, ich höre nicht auf.
Ja.
Und so war es dann halt auch. Und dann ging halt irgendwie so eine Home-Production los mit Laptops und Proberaum und so weiter. Und in dem Zug habe ich dann ein Label halt gegründet, aber auch nur, damit ich dann halt Dinge einfach veröffentlichen konnte halt.
Um den eigenen, also Mittel zum Zweck.
Genau.
Einfach so ein bisschen. Ne?
Ja, und dann gab es halt das ein oder andere Video,
wie du
auch selbst weißt.
Ja, das weiß ich. Ja. Ich erinnere mich da auch noch an die coole Balkonaktion.
Ja, da gab es ein.
Was war da eigentlich so der Hintergrund, das Balkonkonzert? Das war ja irgendwie das war mehr Flashmob-artig eigentlich, so eine Aktion.
Der Hintergrund ist, sowas darfst du mir nicht fragen, ja. Manchmal haben wir einfach so verrückte Ideen gehabt oder. Wenn ich mich mit Freunden irgendwie ausgetauscht habe. Ich habe öfter mal so Anwandlungen, irgendwelche verrückten Ideen in Realität umzusetzen, wo jeder mir erstmal einen Vogel zeigt und dann sage ich, sag mal, das geht doch gar nicht. Aber geht doch gar nicht, das finde ich immer ein bisschen doof.
Persönlich. Das ist aber das erste Anzeichen, aber dass du in die richtige Richtung gehst. Denken so manche Leute eigentlich immer so, das kannst du doch nicht machen. Also, geht doch, ich glaube schon, dass ich das machen kann. Ne?
Und dann ziehe ich dann halt sowas meistens dann durch.
Ja. Das ist auch so ein bisschen das, was ich noch anschneiden wollte, nämlich das geht ja jetzt in die Richtung wirklich Kreativität, weil wir sind ja der Kreativ-Podcast und im Prinzip will ich da ja immer auch so ein bisschen so bei den Leuten nachhaken, der kreative Prozess, weil für mich ist es eigentlich auch immer ein absolutes Mysterium, woher meine Ideen kommen, woher die Inspiration kommt und sowas und ich denke mal gerade beim Songschreiben ist das ja auch so eine Sache, so kleine Pakete irgendwie zu machen, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Folge schreibe oder an einem Film, ist es ja irgendwie, es ist ein größeres Ding. Aber wenn du jetzt so ein Album vor dir hast, dann schreibst du ja ganz viele kleine Songs und oftmals hört man ja immer von den Musikern, ja, auf dem Album sind jetzt so die 10 gelandet, die ich gut fand von den 800 oder sowas. Ja, also im Prinzip so dein Songwriting-Prozess. Von was wirst du denn so inspiriert normalerweise oder hast du eine gewisse Methode oder kommt einfach alles so ganz normal zu dir? Wie ist das denn so?
Das ist ganz unterschiedlich. Also lustigerweise entwickelt sich das auch von Jahr zu Jahr ganz neu. Also ich habe früher zum Beispiel, habe ich unheimlich viel geschrieben. Es gab auch mal ein Jahr, da habe ich auch wirklich über 50 Songs geschrieben, da ist kaum einer veröffentlicht worden. Zum Beispiel.
Ja, das ist da fängt die Story an. Wo sind diese ganzen unfertigen Songs?
Nee, natürlich wurde der eine oder andere auch dann mal übernommen, auch in die Band, dann wurde das umarrangiert und so zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten schreibe ich eigentlich, wenn ich was zu sagen habe, meistens. Also die Geschichten, zumindest ab Breitenbach, waren dann fast zu 90% einfach echt. Also es waren halt echte Geschichten. Aus meinem Leben oder halt Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Mhm. Ab und zu zumindest früher habe ich sehr abstrakt geschrieben, da habe ich mich dann immer in ein Thema reinversetzt. Da habe ich zum Beispiel mal einen Song über einen Hellboy geschrieben, ja, oder aus der Sicht des Hellboy. Und dann haben wir auch die Stimme so verändert, dass es ganz gar nicht mehr menschlich war, zum Beispiel. Und lauter solche Sachen. Also da konnte ich mich schon reinversetzen, aber das, ich habe einfach ab und zu was zu sagen, dann packe ich das lieber in einen Song.
Okay.
Und deswegen wurde es auch immer persönlicher. Und jetzt halt kurz von meinem Solo-Album jetzt, als in Deutsch sogar, ist es nochmal ganz anders geworden. Es ist noch persönlicher, noch intimer und noch ehrlicher und alles geworden. Jetzt versteht man es halt auch.
Okay.
Und jetzt versteht es jeder Deutsche. Ja. Also vorher mit dem Englischen war es natürlich auch immer so eine Sache. Es war nicht immer klar.
War das denn so eine Sache von, es klingt nur, weil es cooler klingt und weil es vielleicht einfacher zu schreiben ist, würde ich jetzt mal dreisterweise sagen, weil Englisch im Prinzip, fand ich immer, hast du irgendwie mehr Möglichkeiten, dich mit einfachen Worten auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken. Und Deutsch ist sehr schwierig, denke ich mal, in Songs umzusetzen. Es ist zumindest mal meine eigene ignorante Meinung, dass es schwieriger ist, in Deutsch Texte zu schreiben, die wirklich so genau das rüberbringen, was du irgendwie rüberbringen willst.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist weniger, oder ich sag mal so, es ist glaube ich, nicht so, dass es dass eins der beiden einfacher ist. Es ist nur für uns Deutsche schwieriger, glaube ich, einen deutschen Song zu schreiben, weil es ja jeder versteht. Wir Deutsche haben natürlich so das Gefühl, dass wenn wir irgendwas auf Englisch sagen, das klingt ja schon mal cool.
Ist schon ein bisschen,
also ist es schon gar nicht so uncool, egal was ich sage. Yeah. Ja, ich kann auch I love you sagen, oder das ist ja fucking cool. Ja?
Yeah.
So, aber wenn ich liebe dich sage, das klingt halt einfach,
es klingt fucking shit.
Also sagst du sehr Schlag, wahrscheinlich also. Halt auch irgendwie in einem deutschen Song I love you. Weil es halt irgendwie, also ich glaube, das ist einfach nur das, was wir gewohnt sind. Und da ich zumindest mit englischer Musik halt aufgewachsen bin.
Ja.
Und meine ganzen Helden irgendwie Amis waren. Und hatte ich nie drüber nachgedacht. Also ich hatte nie was mit deutschen Bands am Hut. Also ich hatte nie Onkels gehört, ich habe nie Hosen gehört und so weiter. Also war das irgendwie für mich natürlich ganz normal. Und als ich dann irgendwie mit 19, 20 dann anfing, das so ein bisschen professioneller zu machen, hatte ich auch eine amerikanische Freundin, die auch professionelle Musik gemacht hatte und so weiter. Und dann war das normal. Also es war keine Überlegung wert, sondern ich war auf einem Weg, oder auf der Suche danach, wie ich einfach besser werde.
Ja.
Und Deutsch war halt einfach nicht da für mich. Also es gab es so nicht.
Wenn du jetzt umschwingst, gab es einen bestimmten Grund, warum du jetzt quasi auf Deutsch einfach nur mal ausprobieren?
Ja,
oder,
gab es auch. Sehr persönliche Geschichte.
Okay, wenn du das erzählen willst.
Es ist tatsächlich so, dass ich immer gesagt habe, ich kann das nicht. Ich wurde natürlich dann auch im Laufe der Zeit immer wieder darauf angesprochen, warum machst du nicht mal was auf Deutsch und so, und Deutsch wird dir bestimmt voll gut stehen. Damals habe ich schon Leute gesagt, nimm dir eine Akustikgitarre und sing was auf Deutsch.
Ja.
Das kann ich nicht.
Ja, weil dann ja gerade bei Breitenbach, ne, gut, deutscher halt Bandname Name, irgendwie so halt irgendwie, ne, wieso singt der nicht Deutsch?
Genau, ja, es war halt so, dass ich gesagt habe, ich mache das, was ich kann und wenn es halt jetzt Englisch ist, dann ist es halt jetzt Englisch. Ist egal. Und wenn es Deutsch wäre, wäre es auch nicht schlimm. Ich wäre immer noch der gleiche Typ. Deswegen heiße ich halt auch einfach so. Irgendwann habe ich halt angefangen, zu meinem Namen zu stehen. Ich habe den mein Leben lang gehasst, Fand ich ja hässlich.
Breitenbach. Okay.
Aber irgendwann, du suchst halt ständig nach jedem Projekt, suchst einen neuen coolen Namen und ein neues cooles Image, ein neues cooles Outfit und so. Und irgendwann hatte ich halt einfach die Schnauze voll.
Ja.
Weil ich mache halt Musik und ich schreibe immer noch Songs und ich bin immer noch der gleiche Typ und jetzt sind halt meine Haare nicht mehr so lang, jetzt sind sie halt wieder kürzer, nächstes Jahr sehen sie vielleicht anders aus, weiß ich nicht. Ja. Aber der Name bleibt halt, ich heiße halt einfach so.
Ich glaube, das ist auch ganz gut.
Deswegen bleibt einfach so, wie es ist.
Es ist aber auch nicht so ein allgemeiner Name, also ich kenne jetzt nicht irgendwie viele andere Leute, die Breitenbach heißen, also im Prinzip, das ist jetzt wahrscheinlich so meine Sache. Oder zumindest Breitenbach, die Musik machen, sagen wir es mal lieber so. Also ich glaube, das ist doch eigentlich sehr unique irgendwie. Aber gut, das ist jetzt nur meine Perspektive, du wirst da sicher
ein paar andere Storys sein. Das weiß ich auch nicht.
So in der Innenstadt vorbeilaufen und irgendwie so einen Friseur Breitenbach.
Unheimlich viele Elektronikläden.
Elektronik?
Also so TV und Hi-Fi Breitenbach gibt's.
Willst du da nicht mal irgendwelche Deals machen oder sowas? So, wenn du ganz unten angekommen bist, so, ey, Eröffnung morgen in Breitenbach, in Darmstadt,
in Breitenbach,
keine Ahnung, in Breitenbach.
Es gibt ja ganz viele Dörfer, die Breitenbach heißen. In ganz
Deutschland. Das auch noch. Wolltest du nicht mal eine Tour machen?
Und eigentlich wollte ich ja mal eine Tour machen.
Ja, genau. Ja. Sehr geil. Das fände ich irgendwie sauwitzig. Aber woher wissen dann die Leute genau, wo sie hinfahren müssen? So, morgen Abend in Breitenbach. Oh, gut. Alles klar. Ich darf von so eine Live-DVD.
Ja, Breitenbach.
Ja. Fantastisch. Sehr geil. Also dein Songwriting ist jetzt auf Deutsch gewechselt einfach. Mhm. Hat sich denn auch die Thematik an sich eigentlich so ein bisschen verändert oder ist das eigentlich gleich geblieben? Also du sagst, die Alben vorher haben so die Sachen behandelt und jetzt gehe ich in eine ganz andere Ecke vom
Gedankengut. Nee, eigentlich nicht. Also Thematik ist immer irgendwas, was mir gerade durch den Kopf geht oder was gerade bei mir passiert oder so.
Ja.
Und ja, wie gesagt, dass ich das ja ausprobiert hatte und es einigermaßen gut geklappt hat bei dem ersten Song, habe ich einfach zwei Tage später den nächsten Song geschrieben und dann irgendwie in der Woche dann noch den dritten Song und habe einfach weitergemacht. Und dann halt ein bisschen ausprobiert mit den Worten, mit Melodien und so, weil ich immer das Gefühl habe, dass viele deutsche Künstler, die ich zumindest irgendwie wahrgenommen hatte, die waren sehr monoton in ihren Melodien und das hat mir so ein bisschen gefehlt immer. Und ich hatte immer das Gefühl zumindest, dass meine englischen Songs recht melodiös waren und das wollte ich irgendwie so transportieren.
Ja.
Ohne jetzt Gefahr zu laufen, nur weil ich jetzt Deutsch schreibe, dass ich dann auch wieder monotoner werde oder so. Ja. Und da habe ich halt einfach ausprobiert und da Dinge einfach benutzt, die mich beschäftigt haben oder mich bewegt haben und halt so persönliche Geschichten eigentlich.
Hast du da mittlerweile auch mal deutsche Vorbilder, mal so irgendwas das angeht, oder sind deine Inspirationen eigentlich auch immer noch die gleichen? Oder hast du dir jetzt gedacht, so nach diesem ersten Tag, okay, deutscher Song, ich höre mal so ein bisschen rein, keine Ahnung.
Also. Nee, ich habe mir dann auch natürlich ein paar Alben gekauft und mich da so ein bisschen reingehört. Ich habe Bakushan und Philipp Poisel, das waren so die ersten deutschen Sachen, die ich mir dann so mal richtig reingezogen hatte. Und Poisel zum Beispiel war auch so ein Ding, das konnte ich nie hören. Ich habe immer gesagt, boah, der weint immer so. So, wie er singt und so, das war irgendwie immer so ein bisschen komisch, aber als ich mich damit beschäftigt hatte, hatte ich dann andere Sachen wahrgenommen in der Musik und in den Songs und so und fand es dann echt gut und habe ihn dann auch live gesehen in der Alten Oper und es war ein tierisches Konzert mit einer String-Section, mit allem drum und dran und das war einfach total geil. Dann so Sachen halt wie Jupiter Jones und Clouseau und so, also klar, also das habe ich mir dann schon irgendwie alles reingefahren, nur bin ich noch nicht so musikalisch so, dass ich sagen würde, ich mache das jetzt so wie der oder so wie die oder so. Ich mache irgendwie so da meinen Vater irgendwie meinen eigenen Stiefel.
Na gut, das muss ja auf jeden Fall, das muss ja auf jeden Fall irgendwie so dein eigener Stil bleiben. Aber ich sag mal, anfangs ist doch bestimmt so ein bisschen was von dir inspiriert geworden von jetzt den ganzen amerikanischen Sachen, die du halt damals auch so gespielt hast. Oder hast du wirklich irgendwie gesagt, ich will gar nicht so klingen wie die und die Band, sondern ich will wirklich schon was Eigenes so ein bisschen haben?
Also ich habe beim Musikmachen, also ich habe mir immer so dieses zweigeteilte Ding, Komponieren und Texten. Und beim Komponieren hatte ich nie irgendwie großartige Inspirationen. Also ich habe dann alles Mögliche immer querbeet gehört, von The Used bis Bruce Springsteen sozusagen. Okay. Also insofern gibt es da gar keinen Querschnitt, dass ich sagen wollte, irgendwie, ja, ich klinge jetzt mal wie, das wäre sehr wahrscheinlich sehr fatal geworden, zwischen Seven Dust, The Used und ich weiß nicht, Tim McGraw, irgendwie so ein bisschen Country noch dabei.
Ja,
und,
schön.
Weißt du, so, das wäre sehr wahrscheinlich ein riesen Kauderwelsch geworden. Ich habe es auch gar nicht probiert, ich habe einfach drauf losgeschrieben. Beim Texten war es dann so, dass ich dann ab und zu mal mit Sachen direkter angehört habe. Zum Beispiel The Used hatte ich mir, das gab einen Song, Beautiful The Way You Lie, auf dem ersten Breitenbach-Album. Da hatte ich mir Lies for the Liar, glaube ich, hieß sie, die Platte von The Used, mal textlich reingezogen und fand es irgendwie voll interessant, wie er mit so ein paar Welten halt gespielt hat. Und da habe ich versucht, auch so eine Welt zu bauen. Irgendwie. Also da habe ich das dann schon ab und zu gemacht. Im Deutschen halt ganz und ganz gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Ich lass mich da eher von Instrumenten treiben.
Ja.
Also ich hatte eine neue Gitarre und bei der sage ich immer, als ich die das erste Mal in die Hand genommen hatte, die hat den ersten Song für mich dann schon alleine geschrieben. Und es war wirklich so. Also
sehr geil.
Ich nehme die halt in die Hand und lasse mich davon irgendwie von Instrument halt inspirieren.
Ja, das ist Hammer.
Dann, ja, keine Ahnung. Guck dann, es wächst dann halt irgendwie.
Weil du gerade die Gitarre angesprochen hast, das finde ich nämlich auch immer ein sehr interessantes Thema, wie Musiker so ihre Instrumente aussuchen. Ja, also ich meine, ich habe irgendwann habe ich mir auch mal dann meine zweite eigene Gitarre gekauft. Die habe ich auch bis jetzt, bis heute immer noch, also eine Akustikgitarre. Ja, ich weiß nie so der Elektromensch, leider. Würde ich mal gerne irgendwann mal wieder auf jeden Fall, weil mich gewisse Sachen so interessieren, so John Mayer bin ich ja ein großer Fan von, also was der manchmal macht, so.
Sehr gut.
Noch nicht mal sehr albummäßig, sondern so, was der alles so live macht und so nebenher und so auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat, denke ich, also, wieso macht der das nicht auf seinen scheiß CDs? Irgendwie so, spielt er immer nur Liebeslieder.
Das schon.
Ja, okay.
Als Trio.
John Mayer Trio. Das John Mayer Trio ist absolut, also da war ich fertig.
Pino Palladino.
Dass er das nicht Steve mal Jordan noch irgendwie weitermacht, so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ist ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, in letzter Zeit. Da hat er ja seine Country-Phase gehabt, jetzt so neulich. So
Folk-Country,
nachdem er seine Stimme verloren hat. Das war ja übel. Hast du das mitgekriegt? Das muss doch für einen Musiker, also da wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll.
Hatte ich auch einmal. Also das war tatsächlich so nach, wir hatten irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, im Museumshoferfest gespielt. Es hat dann in Strömen gepinkelt. Und wir waren noch trotzdem die ganze Nacht unterwegs. Haben es uns gut gehen lassen. Waren auch laut.
Yeah.
Und am nächsten Tag waren Robby, damaliger Schlagzeuger, der Schlagzeuger und ich, wir waren in Wiesbaden und haben dann unplugged auf so einem Charity-Flohmarkt gespielt.
Mhm.
Und da hat es dann auch gepisst. Und irgendwie, ich habe mir meinen Hals nicht abgedeckt und es war mir alles scheißegal. Und ich habe einfach losgesungen wieder, ohne mich einzusingen und irgendwas. Und am nächsten Tag hatte ich die größten Schmerzen meines Lebens. Ich hatte noch nie so Schmerzen, dass ich gesagt habe, meine Stimmbänder tun weh. Mhm. Ich spüre meine Stimmbänder. Ja, also was eigentlich nicht möglich ist, aber Wahnsinn gewesen. Ich konnte nicht reden, ich konnte nicht schlucken, ich konnte gar nichts. Ich bin einfach gestorben.
Oh mein Gott.
Ein Bekannter von mir hat mich dann zu einem Arzt geschickt, zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und der sagte dann halt, ja, die sind blau. Also es ist wie ein blauer Fleck. Also wie als hätte ich einmal richtig draufgehauen. Und geschwollen und so weiter. Kurz vor ein Knötchen halt. Das ist ja dann auch nochmal ganz übel. Ja. Und ja, das war dann überhaupt gar nicht geil. Und ich habe dann die nächsten 3 Tage einfach überhaupt keinen Mucks von mir gegeben.
Oh mein Gott.
Nicht gesprochen. Aber das war eine komische Geschichte. Und seitdem gehe ich mit meiner Stimme anders um. Also es war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Und das kann ich mir nur zu gut vorstellen.
Wie lange war das denn? War es irgendwie noch jetzt nur die 3 Tage und dann ging es wieder besser? Oder war es wirklich dann eine Zeit lang?
Das hat dann noch so ein bisschen gedauert, auf jeden Fall. Also da war ich wirklich mucksmäuschenstill. Ich habe einfach keinen Ton gesagt. Eigentlich hätte ich 2 Wochen nichts reden dürfen.
Ja,
ja, aber
macht man ja nicht.
Es ging dann halt nicht. Aber das war dann halt wirklich extrem drauf aufgepasst, extrem drauf geschaut, wie ich Töne bilde.
Ja.
Und da ich ja sowieso von Geburt an eine sehr raue Stimme habe, weil sich meine Stimmlippen nicht schließen. Geht dann immer halt ganz viel Luft verloren durch meine Stimme. Und deswegen ist es immer angeraut. Und deswegen klinge ich halt immer heiser.
Ah.
Und das ist aber auch tatsächlich so. Also es wird dann immer anstrengender, je mehr ich rede. Und irgendwann habe ich mich dann halt damit beschäftigt, wie ich damit trotzdem einfach umgehen kann. Und habe dann einfach nochmal sprechen gelernt sozusagen.
Sehr geil.
Und kann das jetzt gut kontrollieren. Also ich kann auch, das ist auch das, was einen immer fertig macht. Nicht das Singen oder das Schreien nur eine Stunde auf der Bühne, sondern das Reden davor und vor allem danach in einem lauten Club und verraucht und mit Alkohol und so weiter.
Oh ja.
Und dann bist du am nächsten Tag heiser. Das ist nicht unbedingt das Singen oder das Musikmachen, sondern das ganz viele drumherum. Und da ich sowieso nicht so einfach hatte, da habe ich mir einfach irgendwann gesagt, so jetzt bis hierhin. Mhm. Jetzt hat sich einmal kurz ausgenockt, jetzt musst du es mal wirklich an die Hand
nehmen. Also manchmal braucht es einfach irgendwie so Momente, um halt irgendwie mal zu realisieren, so okay, jetzt nur mal langsam, sonst geht's gar nicht mehr weiter in die Richtung. Ne?
Genau.
Ich war ja irgendwie so ein bisschen abgekommen, weil ich wollte ja eigentlich nach der Gitarre fragen.
John Mayer, Gitarren. Genau.
Weil ich habe irgendwie so doof sich das auch anhört, habe ich meine andere Gitarre dann nur so erstmal ziemlich optisch ausgesucht, was ja halt so, ne, als dummes Kind fängst du so, das Ding ist genau das, was ich mir so vorstelle. Also kannst du überhaupt gut drauf spielen? Und so, ja, das geht schon. Die ist teuer, hallo. Was war denn so dein, oder was ist denn so dein Prozess beim Instrumente aussuchen, wenn du dir mal neue suchst?
Mich catcht auch immer auf jeden Fall das Optische. Mhm. Ganz zu Anfang, lustigerweise jetzt auch neulich wieder so eine Duesenberg-Gitarre gesehen. Und die hat mich jetzt wochenlang einfach mitgerissen. Jetzt habe ich sie einfach mal in die Hand genommen und fand sie halt jetzt nicht mehr so geil. Also es war nicht so mein Hals.
War die Illusion schöner als das eigentlich?
Nee, es ist ein schönes Ding. Ich mache mich da jetzt inzwischen auch ganz frei. Aber es war halt nicht so meins. Ich habe relativ kleine Hände im Vergleich zu John Mayer zum Beispiel. Okay. Ja. Aber das ist so, nee, ich brauche da was anderes. Also ich liebe meine Tele. Die habe ich schon seit 14 Jahren. Und das bleibt auch mein Baby.
Okay.
Ich suche sie eigentlich nach dem Klang und nach dem Gefühl aus. Also wenn ich wirklich mir ein Instrument dann zulege. Also sie muss einfach gut in der Hand liegen. Und das ist auch nicht immer jede Gitarre der gleichen Serie. Also das ist immer ein Stück Holz, was für sich selbst steht. Und dann kann eine 400-Euro-Gitarre sein, das kann aber auch eine 3000-Euro-Gitarre sein. Und beides habe ich zum Beispiel zu Hause. Und mit beiden bin ich absolut zufrieden.
Ja.
Und mache da einfach keinen Unterschied, was da draufsteht. Das ist für mich, das muss gut klingen und das muss geil in der Hand liegen. Und das, der Rest ist mir wurscht.
Okay. Gehst du eigentlich öfter dann eigentlich auch mal so einfach mal in Gitarrenläden einfach mal ein bisschen was Neues ausprobieren, nur so um aktuell zu bleiben, sage ich jetzt mal, oder denkst du, ich bin gut ausgestattet, ich brauche nichts Neues, ich gucke mich auch gar nicht groß um?
Das Problem ist, ich verkaufe ständig mein Equipment und kaufe neue Sachen dazu, weil es einfach automatisch passiert.
Okay.
Also ich brauche nicht irgendwie einfach mal so, weil mir langweilig ist, in den Laden zu gehen und mal zu gucken, so, weil ich, das passiert sowieso. Ja, also ich sehe dann irgendwas und spiele es dann aus Zufall oder irgendwie habe ich es in den Händen oder ich höre was und dann hat es mich schon wieder. Ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten 4 Wochen mein komplettes Equipment ausgetauscht.
Okay.
Ja, also bis auf die Gitarren. Aber so, was Effekte und Amp und so weiter angeht, habe ich komplett ausgetauscht.
Wahnsinn. Der ist ja irgendwie auf einen Schlag irgendwie mit einer Person oder einfach nur das alte raus und ich habe neues Zeug? Oder ja, war es so eher, eine Tauschaktion?
Eher umgekehrt. Ich habe erst das Neue gehabt und habe das dann auch so weit erstmal gecheckt, ob ich damit auch zufrieden bin, auch wirklich und so. Und das war dann auch der Fall und es war dann einfach keine Notwendigkeit, dass ich den ganzen Kram einfach immer aufhebe.
Also okay.
Ich bin jetzt nicht so ein Sammler, ich mag es einfach eigentlich nicht. Ich bin eher so jemand, der mit weniger glücklicher ist, weil sonst stapelt sich der Kram und ich packe ihn gar nicht mehr aus.
Ja.
Also da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Und ich weiß ganz genau, ich werde die nächsten 2 Jahre das Equipment so nicht brauchen. Und wenn ich da wieder Lust drauf habe, irgendwie, dann gucke ich, was hat sich getan in der Zeit. Zum einen, ja, will ich das überhaupt nochmal genau so haben oder mache ich irgendwie eine Abwandlung und hole mir dann irgendwas anderes?
Ja.
Aber jetzt werde ich mich erstmal mit den Sachen so beschäftigen und das macht schon Spaß dann. Das ist schon cool.
Weil wir jetzt so ein bisschen, oder ich hoffe zumindest, dass ja unsere Zuhörer alles auch manchmal Leute sind, die halt mit sowas noch anfangen und sowas, ja. Wenn du jetzt so mit dir reden könntest, wo du noch jung warst, also wo du noch angefangen hast, sagen wir es mal lieber so. Was würdest du denn gerne irgendwie so dir selbst als Tipps irgendwie geben? Oder sagen wir es mal lieber anders und irgendwie normal, wenn dich jetzt jemand fragt. Ich fange jetzt gerade an, keine Ahnung, auch so mit 13 Jahren oder sowas und er will jetzt irgendwie auch mal so werden wie du. Mal doof gesagt.
Auf gar keinen Fall. Ja.
Oder einfach junge Musiker, die Tipps suchen. Hast du denn überhaupt wirkliche Ratschläge, wo du so sagen kannst, das musst du absolut machen oder das musst du vermeiden? Oder ist es immer eine sehr einzigartige Reise für
alle? Also das Problem ist ja bei sowas immer, dass Musik natürlich zum einen Geschmackssache ist, absolut. Jeder Mensch hat da andere Präferenzen.
Ja.
Insofern, wenn ich jetzt hergehen würde, als in Anführungsstrichen erwachsener Mensch zu einem jungen Menschen zu gehen, zu sagen, ja, mach das auf gar keinen Fall, weil Heavy Metal macht blind, ja. Übel lieber die Beatles.
Ja.
Er sich aber so nicht danach fühlt, dann ist es Quatsch. Ich kann ihm halt immer noch sagen, pass auf, hör vielleicht nicht nur das eine, sondern hör vielleicht einfach so ein bisschen mehr, damit du dich mit deinem Instrument gut auseinandersetzen kannst,
ja.
Weil dein Instrument unheimlich viel kann. Also ich kann jetzt so über ein Kammgeschert gar keinen Tipp geben,
okay.
Sondern man müsste dann einfach gucken, wie tickt der Typ, wie tickt das Mädel, worauf haben die Bock? Die eine hat Bock zu singen, die andere hat Bock Schlagzeug zu spielen und das unterscheidet sich halt natürlich immens und man muss es aber einfach machen und ich glaube, dass, also so wie ich es zumindest mitbekomme momentan, viel mehr junge Leute machen es einfach auch wieder und das finde ich total geil. Also es gab mal eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, Leute haben überhaupt keinen Bock auf Musik machen und alles muss elektronisch sein. Es ist zwar immer noch sehr elektronisch, aber ich habe immer mehr das Gefühl, die Leute wollen auch wieder Musik zum Klingen bringen.
Jetzt geht jetzt wieder so ein bisschen weg von dem Ganzen. Vielleicht war der Overkill so ein bisschen da, so mit Dubstep haben wir vielleicht irgendwie so eine Höhe erreicht und so, okay, ich glaube, wir können irgendwie wieder mal die Gitarre aus dem Schrank holen vielleicht. So, keine
es ist
Ahnung.
Zumindest beides jetzt wieder okay.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das hat ja die Gitarre in der Hand, das geht ja gar nicht.
Ja.
Wird es immer geben, es wird immer Leute geben, die sagen, Gitarren sind out. Es wird immer Leute geben, wie Gene Simmons, der sagt, Rock ist tot. Ja, es gibt aber auch immer wieder Leute wie Dave Grohl, die sagen, nee, Rock ist nicht tot.
Ja, absolut.
Und da muss man sich einfach selbst finden und sich selbst auf die Suche nach sich selbst machen. Und ich glaube, es gibt keinen Masterplan, den man irgendjemandem vorleben muss. Man darf den Leuten nur nicht irgendwie Türen vor der Nase zuschlagen oder Steine in den Weg legen, sondern halt Kids auch sagen, ja, geht spielen, macht Krach und wie Dave Grohl das mal so schön gesagt hat, macht Fehler und fallt auf die Schnauze und seid eine Band und fallt nochmal auf die Schnauze und dann werdet besser.
Ja.
Weil das ist tatsächlich, also man muss auch Bock drauf haben. Das ist das, worum es geht.
Ja, das ist ein guter Tipp. Den habe ich ja auch auf andere Art und Weise von Bully Herbig gekriegt. den haben wir ja mal bei einer Autogrammstunde haben wir den mal getroffen und da habe ich den auch so in den 15-Sekunden-Fenster, was ich da hatte, bis er meinen Namen auf die Karte geschrieben hat, gefragt, ob er irgendwelche Tipps für mich hat. Und da hat er auch nur so in dem Ding einfach gesagt, ja, einfach weitermachen. Auch wenn sie dich nicht fördern, mich haben sie auch nicht gefördert, hat er gesagt. Und ich so, geil, weißt du, das war jetzt wahrscheinlich auch sowas, das hat er so ganz schnell zu mir gerufen, aber was soll's, ich nehme das jetzt absolut als Gospel seitdem, ja, und deswegen ist es so, einfach weitermachen und wenn du mal dann auch an bei ihm als Beispiel guckst, ich meine, der ist jetzt auch nicht so den traditionellen Weg gegangen und trotzdem ist er jetzt so ein ziemlich großer Filmemacher, einfach in Deutsch ist ein Name und der war auch nicht irgendwie großartig jetzt so, weißt du, er hat halt seine eigene Show da auf ProSieben gehabt und hat einfach weitergemacht und im Prinzip ist das wirklich so ein Tipp, den man kreativen Leuten eigentlich immer geben kann, ey, da kommen auch mal Leute, die sagen, dein Zeug ist scheiße. oder das sieht doof aus oder das sieht oder das ist nicht richtig, wie du das machst oder so. Und ich glaube, wenn du dich von sowas entmutigen lässt, dann hast du schon irgendwie verloren. Oder merkst vielleicht dann, dass Musik oder Film, je nachdem, was es ist, dann wirklich nicht das Richtige für dich ist, wenn du dich von sowas entmutigen lässt. Also wenn du schon merkst, ach nee, das ist ja dann, das ist ja
hart. Ja gut, aber es gibt halt auch Kämpfernaturen und dann auch welche, die sind halt nicht ganz so selbstbewusst am Anfang. Darf man natürlich jetzt auch nicht so.
Ja, ich merke nur.
Aber eins muss ich dazu noch sagen, und zwar, weil du gesagt hast, hast einen Tipp irgendwie für Leute.
Ja.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wenn du was machst, dass du gar nicht so nach dem Erfolg schielst, dass du sagst irgendwie, ja, keine Ahnung, Albert Einstein ist auch mal sitzen geblieben, ich werde jetzt irgendwie ganz berühmt. Ja,
oh ja.
Weil ich, keine Ahnung, der und der hat es auch gepackt und der hat eine ähnliche Lebensgeschichte gehabt. Mhm. Für mich ist immer ein bisschen schwierig gewesen zu sagen, ab wann hat man es denn gepackt oder was heißt das für einen selbst? Ich bin dann immer so ein bisschen esoterisch angehaucht, aber im Prinzip ist ja das, was dir das Genick bricht, wenn du diese Ziele nicht erreichst und dann bist du irgendwann so enttäuscht, dass du einfach komplett eine Kehrtwendung machst und das ist halt einfach fatal. Und ich glaube, es ist einfach viel, viel wichtiger, das durchzuziehen, worauf man Bock hat und zwar koste es, was es wolle. Also ob du jetzt damit erfolgreich bist oder nicht, ist dann halt erstmal zweitrangig. Oder wie erfolgreich man damit ist.
Ja.
Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, jetzt zum Beispiel von euch eingeladen zu werden, ja, und du stellst mir Fragen, von denen ich das Gefühl habe, die sind einfach echt, dann bringt mir das einfach umso viel mehr, als dass irgendwie eine Plattenfirma mich zu ProSieben schickt und sagt, unterhalte ich mal 20 Minuten mit dem Stefan Raab, obwohl es ihn eigentlich gar nicht interessiert. Also
ja gut,
natürlich ist das cool, aber es darf nicht, es darf für einen selbst darf es nicht schlechter sein.
Ja.
Also so, man muss immer noch das der Sache wegen machen. Und wenn ich jetzt Bock habe, einfach Songs zu schreiben, dann schreibe ich jetzt einfach fucking Songs. Und ob sie jetzt alle Kacke finden oder nicht, es gibt ja einen Grund, warum ich es geil finde.
Ja.
Also, und das, und wenn ich mir selbst einreden lassen würde, nee, du hast recht, das ist scheiße, weil es nicht erfolgreich ist, dann hätte ich ein Problem mit mir selbst und ich wäre sehr wahrscheinlich irgendwann ein geknickter Mann.
Das ist absolut korrekt. Das finde ich absolut super. Das ist nämlich genau das, was eigentlich so rauskommen soll. Wenn du das selbst, wenn du selbst nicht genug daran glaubst, so was du gerade machst, dann ist es sehr wahrscheinlich gerade nicht wirklich das, was du machen willst. So, wenn du dich irgendwie so in eine gewisse Richtung mal so gesetzt hast und andere Leute sagen vielleicht, ach, das ist gut, ja, mach das mal irgendwie so. Das kann auch ein Job sein oder sowas, wo Leute sagen, ach, das ist cool, das ist eine gute Firma, geh da mal hin und so, mach das einfach mal. Aber du so innen drin so merkst, ach, ich weiß nicht, irgendwie ist es doch ein bisschen, keine Ahnung, aber sich halt irgendwie, ich glaube, von anderen beeinflussen lassen, ist immer so eine Sache. Positiv beeinflussen lassen ist immer gut zwar, aber das kann halt auch mal sein, dass manche Leute sagen, ja, in die Richtung, geh du in die Richtung. Aber man weiß ja selbst eigentlich, oder sollte man also für sich selbst wissen.
Man guckt ja sowieso, der eine sagt das, der andere sagt das und man filtert das ja selbst für sich. Mhm. Und das ist auch okay, dass jeder eine andere Meinung hat und dann kann man ja auch immer ein bisschen gucken.
Ja.
Aber halt zu beeinflusst zu werden, das ist halt immer so eine Sache. Deswegen bin ich halt auch vorsichtig mit Tipps geben.
Ja.
Wer bin ich denn? Also überhaupt irgendjemand zu sagen, wie es zu laufen hat.
Das stimmt.
Also das muss man irgendwie rausfinden.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Eigentlich irgendwie, weil ich glaube, irgendwie
so weit?
Besseres. Ja, wir haben gut eine Stunde haben wir. Wir sind ungefähr bei unserer Zeit. Das war absolut interessant, Tobi. Vielen Dank. Ich freue mich mal. Ja, an sich schon. Ich freue mich echt auf dein neues Zeug. Hast du irgendwie uns noch was dazu zu sagen? Vielleicht, wenn es irgendwie auf halt so eine kleine Preview, keine Ahnung.
Ja, es ist, ja, was heißt dazu zu sagen? Also, es ist natürlich jetzt alles komplett neu. Also, ich habe vorher mit einer Band gespielt, wir waren ein Trio, ein Rock-Trio, ganz klassisch, Schlagzeug, Gitarre und Bass und ich habe dazu noch gesungen und jetzt habe ich, ich habe auch eine Band, mit der ich das Ganze aufnehme auch zum Beispiel, Schlagzeug, Bass, Klavier und Geige und ich spiele hauptsächlich Akustikgitarre und das alles ist auf Deutsch, aber manchmal knallt es auch ein bisschen, aber es ist, es ist irgendwie was Eigenes und ja, einfach mal auschecken, tobibreitenbach.de.
Fantastisch, ich freue mich drauf, wann kann man es hören?
Ab morgen bin ich das erste Mal im Studio.
Ab morgen ist das erste Mal im Studio. Okay,
genau,
das heißt,
also es wird sehr wahrscheinlich im Frühjahr rauskommen, aber ich habe da ja auch keinen Stress. Also ich mache das entweder über mein eigenes Label oder mit Leuten, mit denen wir im Gespräch sind oder so. Das steht alles noch nicht so fest. Ich mache es so, wie ich das für richtig habe. Halte im Laufe der Zeit auf dem Weg.
Fantastisch, das klingt auch so, das ist so das Thema irgendwie, so seinen eigenen Weg irgendwie heute, das hat sich gut rauskristallisiert. Wie gesagt, danke, dass du da warst, das war echt informativ, super und das war der Fuchsbau Kreativ Podcast, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und abonniert uns auf iTunes und wo wir nicht überall sind und bis zum nächsten Mal. Ciao.